Also ich würde schon sagen, dass SpaceX total überbewertet ist.
Florian Heinemann, er ist einer der erfolgreichsten europäischen Investoren und investiert Millionen Budgets in Startups wie Trade Republic. Ich wollte von ihm wissen, was passiert da draußen gerade am Markt? Welche Skills sind in Zukunft wirklich relevant? Und was gibt er unserer Generation mit, um morgen dabei zu sein?
Ich wäre skeptisch. Erfahrung abhaken ist relativ einfach. Markt und Timing ist wahrscheinlich fast der wichtigste Faktor. Das schwächste Glied determiniert die Performance.
Wie wird Flo Heinemann mein Mentor? Flo, wir sitzen in Berlin. Es ist draußen schwül.
Ja.
Es ist ein Freitag. Wir nehmen diese Podcast-Folge auf. Ich freue mich, dass wir heute bei dir in Berlin sein dürfen.
Ja, vielen Dank, dass ihr da seid und ja, ihr durchaus im größeren Setting ja am Start seid.
Absolut.
Content Creation ist kein Spaß.
Ja. Absolut. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Content Creation ist ja auch so ein neues Mediengame in der VC-Branche, oder?
Ein Stück weit schon, also genau, das hat ja so ein bisschen mit Andreessen angefangen, 2008, 2009 war das, glaube ich, wo dann ja so ein bisschen so die Abkehr war von, wir haben auf der Website nur das absolut Nötigste hin zu, wir sind eigentlich eine Medienfirma mit einem angeschlossenen Investment-Business, also insofern, das hat sich schon verändert, in verschiedenen Nuancen. Ne? Also,
bist du jetzt auch schon Content-Creator oder bist du noch General Partner bei Project A?
Ich bin ja recht aktiver Podcaster, ne, wie ja heute auch wieder ich das unter Beweis stelle. Also ich mache das ganz gerne. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so die sozusagen universell 360 Grad.
Du bist nicht der Christian Wolf der VC-Szene.
Nein, also das, ich glaube, das ist ja auch eine Persönlichkeitsfrage. Ich versuche mich nur zu den Dingen zu äußern, wo ich eine halbwegs fundierte Meinung habe. Und ich mache es gerne per Podcast. Ich bin jetzt nicht so der riesen Instagram Building in Public.
So. Wäre auch die Frage, ob das quasi dein Format wäre. Also ich glaube,
aber ich glaube, das könnte man schon machen, ne? Also ich glaube, für mich ist eben so dieses Content im Podcast ist für mich recht dankbar, weil ich mache das gerne sozusagen, weil ich glaube, ich rede ja, also wenn ich ein Problem habe, ich rede ein bisschen zu lang.
Ne? Wir halten die Antworten heute kurz.
Ich hack dir rein. Warum, woran liegt das? Das hilft mir halt beim Denken. Ja. Ne? Also Podcast machen, genau wie Vorträge halten, hilft mir dabei, meine Gedanken zu strukturieren. So. Und dabei zwinge ich dann eben die Menschen, mir dazu zu hören. So, insofern ist das für mich ein sehr dankbares Medium, weil es so meiner Art zu denken und Gedanken zu entwickeln entspricht. Also insofern ist es ganz cool. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, 60 Sekunden zack, auf zack, Insta, zack. Was sind die drei sozusagen Superhooks, um jetzt irgendwie der Tip-Top-VC in 30 Tagen zu werden. Das ist jetzt nicht.
Vielleicht üben wir das gleich nochmal.
Komm in meinen Kurs. Ja, kostet nur 99 Euro. So, das ist jetzt nicht so meins.
Aber
ja.
Flo, deswegen sind wir genau da. Wir wollen heute mal in deinen Kopf und deine Gedanken schauen. Mhm. Du hast selber schon gesagt, du bist Podcaster, also Podcast-Gesicht. Man kann dich auf vielen anderen Plattformen hören. Du warst im April bei uns auf dem Future Leader Summit und wir beide haben mal das Thema VC Playbook diskutiert.
Ja.
Mein Ziel für heute ist, ich glaube, A, für alle, die dich noch nicht kennen, sollten dich heute zumindest noch mal kurz kennenlernen. Mhm. Wir wollen aber gar nicht so tief reingehen.
Ja.
Und dann will ich von dir verstehen, wie guckst du auf die Welt heute?
Mhm.
Was brauchen junge Talente irgendwie? Was sind so die Skillsets, die sich gerade so ein bisschen verändern? Und natürlich, was sind die großen ungenutzten Chancen dieses Landes? Würdest du sagen, ein Hoch auf Europa oder siehst du hier gerade die Deindustrialisierung? Das ist das Thema für heute.
Mhm.
Ich würde aber mit der Einordnung mal deiner Seite starten. Wir haben jetzt gerade, je nachdem, wann man den hört, wir haben gerade einen SpaceX-Börsengang hinter uns.
Mhm.
Wir haben den ersten Trillionär der Menschheit, Elon Musk. Wir haben Börsenhochs noch und nöcher.
Ja.
Und auf der anderen Seite schlage ich aber die Zeitung auf und sehe Umfragewerte von dem Friedrich Merz bei 15%, Stimmung in Deutschland schlecht. Wo stehen wir zwischen Börsenhypes, KI-Trends und der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage?
Ja, also ich glaube, es ist natürlich wahnsinnig schwer, das jetzt sozusagen definitiv zu beantworten, ne? Weil es ist ja wirklich, man denkt so eine Krise nach der nächsten und die Börsen kennen irgendwie keinen Morgen mehr. Man muss aber ja sagen, das liegt in der Regel an relativ wenigen Firmen, die sich halt unfassbar gut entwickeln, ne? Also sozusagen, du hast jetzt, wenn du jetzt, ist ja nicht so, dass die Gesamtbörse oder Börsen sich parallel entwickeln, sondern es sind immer spezifische Sektoren, die enorm profitieren. Und wenn du jetzt den US-Tech-Sektor nimmst, dann sind es ja wenige Firmen, die auch mittlerweile in der MSCI World oder FTSE All World oder sowas dominieren und die dann für so eine Entwicklung sorgen. Ne? Wenn du jetzt sozusagen die durchschnittliche Aktie anguckst, jetzt mal unabhängig davon, wie groß jetzt der Wert dahinter ist, sieht die Entwicklung schon so ein bisschen differenzierter aus. Ne? Also da siehst du schon sozusagen die Krise deutlicher oder die Krisenzeichen, nur dass sich eben so Firmen wie Nvidia etc. davon entkoppelt haben. Ja, also erstmal bin ich froh mit dem SpaceX-Börsengang, den du angesprochen hast, dass das zumindest aktuell nicht so aussieht, dass der Deutsche Telekom, Manfred Krug, Kahlschlag für den deutschen Aktienmarkt. Also da warst du wahrscheinlich noch nicht mal geboren. Als die Deutsche Telekom an die Börse gegangen
Wann
ist.
War das?
also 30 Jahre her oder keine Ahnung, 25 Jahre.
Da war ich gerade geworden. Schon.
Also auf jeden Fall, da machte Manfred Krug, der ein damals sehr bekannter Tatortkommissar war, machte Werbung für die Deutsche Telekom, damals den Börsengang. Und viele Menschen vertrauten Manfred Krug, weil das eben ja so eine Art, keine Ahnung, Mischung aus Kai Pflaume und also auf jeden Fall war auf jeden Fall eine sehr trustworthy Günther Jauch, also hast du ihm einfach vertraut, so, und der hat halt für die Telekom Werbung gemacht, viele haben das gekauft und es war ein Volldesaster. Also ich glaube, die Telekom ist jetzt wieder auf dem Wert, wo sie mal war, so ungefähr.
Und SpaceX hat zum Glück funktioniert. Aber sagst du zum
Moment der Wahrheit kommt natürlich nochmal, wenn die Lock-up Period ausläuft, also für alle Hörer, die das nicht wissen, was das ist, wenn du Bestandsinvestor bist bei SpaceX, darfst du im Rahmen des Börsengangs ein bisschen was verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es hier war, 10-15% oder so. Der Großteil deiner Shares musst du aber für 6 Monate halten. So, das heißt, der Moment der Wahrheit kommt eigentlich in 6 Monaten oder jetzt in 5 Monaten und 4 Wochen oder 3 Wochen, wo dann eben die Frage ist, wie viele Aktionäre dann wollen dann raus. Schiff
verlassen oder
ja, oder eben auch nicht. Ne? So, ja. Also deswegen glaube ich, dass, aber erstmal ist es schon mal super, dass offenbar das jetzt nicht zu einer Katastrophe kommt. Also ich würde schon sagen, dass SpaceX aus meiner Sicht bei einer rationalen Betrachtung total überbewertet ist. Also da sind schon gute Geschäfte dabei, don't get me wrong. Ne? Also jetzt ein Starlink ist sicherlich gut, auch ein SpaceX ist ein gutes Geschäft. xAI lebt ja, glaube ich, nach meinem Verständnis jetzt gerade primär davon, dass irgendwelche Datencenter an andere AI-Models vermietet werden, die deutlich besser laufen.
Oder Cursor gekauft wird, die gut wachsen, aber...
Man muss mal gucken. Ne? Also, aber ich glaube, wenn das Ding jetzt die Hälfte wert gewesen wäre oder 600 Millionen, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, okay. Weil man muss ja immer überlegen, ne? Du willst ja Aktien kaufen, die ja noch eine Wertentwicklungsperspektive nach oben haben. Ne? So, und da ist natürlich bei diesem Wert, also ist schon die Frage, wo das jetzt genau herkommen soll. Ne? Zumal, ja, es werden sicherlich sehr viele Dinge in Zukunft in Space geschossen und es wird mit Sicherheit auch irgendwann irgendwelche Data Center
in Space geben. Zu den Tests kommen wir noch. Aber so, du sagst, Börsenkurse sind gerade eigentlich schon... Es ist schon vom Barometer her, hat es Blasen, hat es...
Ja, wobei, wenn du dann eben sozusagen die Earnings per Shares anguckst, da sind wir jetzt okay, ne? Okay. Also wir sind eher teuer, aber jetzt nicht crazy teuer, ne? So, also du musst ja eigentlich immer vergleichen, wie sind die durchschnittlichen Gewinne pro Aktie, ne? Und wie ist dann das Kurs-Gewinn-Verhältnis dazu? Und weil eben auch die Gewinne stark gestiegen sind von vielen Firmen, ne? In den letzten 10, 20 Jahren, ist das im Prinzip wahrscheinlich allgemein schon okay, ne? Was jetzt mit KI ist, also Anthropic und so weiter, muss man mal gucken. Ich glaube, es ist unstrittig, dass KI eine total relevante Technologie ist. Die Frage ist nur, können die Firmen, die da jetzt gerade führend sind, ne, also was ich in Anthropic mit Abstrichen vielleicht in OpenAI, können die diesen Wert auch wirklich dauerhaft capturen? Ne?
Und deine kurze Antwort darauf wäre?
Boah, ich wäre skeptisch, ne? Weil sozusagen die erstmal das Distributionsproblem haben im Vergleich zu Firmen wie Google. Ne? Also Google kann einfach Produkte sehr günstig distribuieren, weil sie einfach
den Zugang schon haben.
Microsoft kann das, ne? Und die Frage ist eben, kannst du das als OpenAI halbwegs effizient und kostengünstig, um so eine Bewertung zu rechtfertigen, ne? Also ich kann schon, glaube schon, so, und vor allen Dingen, das nächste ist ja, du hast keine Netzwerkeffekte oder wenig, ne? Weil der Hauptbenefit von diesen Modellen entsteht durch die Trainings, ne? Die sind wahnsinnig teuer, dann aber die Monetarisierung dessen, was du über die Trainings erreicht hast, die geht nur relativ kurz, weil dann die nächsten Modelle schon wieder sozusagen auf dem Stand sind. Du profitierst nicht so stark davon, wie das jetzt bei einem Google der Fall ist, von Netzwerkeffekten, wenn viele Nutzer das nutzen. Ne, es scheint eben wirklich so zu sein, dass der Großteil der Leistung hängt von den Trainingsdaten ab. Und bisher war es eigentlich immer so, diese Firmen, die halt sehr wertvoll geworden sind in der Vergangenheit in der digitalen Welt, haben alle starke Netzwerkeffekte gehabt, die nicht. Ne? Und deswegen bin ich einfach so ein bisschen skeptisch, ob diese unfassbaren CapEx-Investments, die eigentlich relativ lange Amortisationsdauern wahrscheinlich benötigen würden, ob sich die wirklich refinanzieren lassen, bei gleichzeitig eben Unterlegenheit, was die Distributionskosten angeht, weil du die eben ja extra machen musst. Da ist sicherlich Anthropic besser aufgestellt als OpenAI, ne, mit einem B2B-Ansatz und einem höheren ACV, also das ist sozusagen der Kundenwert, ne, pro Kunde, ist natürlich im B2B-Bereich höher als im B2C-Bereich. Also insofern, aber auch da, 900 Milliarden, das darf man immer nicht vergessen. Ne, das ist irgendwie mehrfach von SAP.
Der Sommer ist da und damit auch wieder die beste Zeit, öfter aufs Fahrrad zu steigen. Ich selbst fahre jeden Morgen mit dem Bike ins Office und liebe es, an der Alster lang zu fahren, frische Luft zu schnappen und ganz entspannt am Stau vorbeizuziehen. Wer sich ein bisschen mit Fahrrädern auskennt, weiß aber auch, ein wirklich gutes Bike kostet schnell mehrere tausend Euro. Und leider sind hochwertige Räder auch bei Diem ziemlich beliebt. Genau deshalb freue ich mich, dass wir mit Leasebike einen neuen Partner an unserer Seite haben. Das Prinzip ist super einfach. Als Unternehmen registrierst du dich bei Leasebike und kannst damit deinen Mitarbeitenden das Dienstradleasing als attraktiven Benefit anbieten. Die Mitarbeitenden können sich anschließend ihr persönliches Wunschrad aussuchen, egal ob Rennrad, Gravelbike, Stadtrad oder bequemes E-Bike. Durch die steuerlichen Vorteile sparen Mitarbeitende dabei oft bis zu 40% im Vergleich zum klassischen Kauf. Besonders stark finde ich das Rundum-Sorglos-Paket. Diebstahl- und Schadenschutz, 24/7 Pannenservice sowie Leistung für Inspektion und Verschleiß sind direkt inklusive. Man bekommt also nicht nur ein Fahrrad, sondern ein Gesamtpaket, das im Alltag wirklich entspannt. Und auch für Unternehmen ist die Einführung unkompliziert. Die Prozesse laufen komplett digital und der Verwaltungsaufwand für die HR bleibt minimal. Wenn ihr eurem Team einen attraktiven Benefit bieten wollt und gleichzeitig mehr Bewegung in euren Alltag bringen wollt, dann schaut unbedingt jetzt in die Shownotes und informiert euch bei Leasebike. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
Genau, Flo, jetzt müssen wir wieder raussuchen.
Sorry.
Weil die Anfangsfrage ja quasi der Overview. Ich glaube, die erste Sache, die ich mal gelernt habe, also wenn wir uns die Börsenkurse angucken, die gehen hier gerade hoch. Du hast gesagt, guck dir mal den Schnitt und den Top-Performern an. Mir hat mal jemand gesagt, Henny, schau dir mal den MDAX an. Dann weißt du, wie es um die deutsche Industrie steht. Weil die ganzen DAX-Konzerne, die sind
super international.
Genau, die machen kaum Geschäft hier. Und wenn man sich den MDAX anguckt, dann sieht das nicht
da
so gut aus.
Da sieht man die Krise, ne?
Genau, das ist so die Krise. Spürst du die Krise? Und jetzt müssen wir so ein bisschen rein in dein Profil und deine Themen. Du bist seit wie vielen Jahren jetzt Investor?
Also Rocket war ja so halb Investor, sage ich jetzt mal, halb Investor, halb Bilder. Das war 2007, ging es los und dann habe ich angefangen zu investieren, auch so 2007, 2008 als Angel.
Ne? In der Finanzkrise?
In der Finanzkrise, das war super. Ne? Also jetzt nicht
da waren die
Finanzkrise.
Da waren die Preise unten und du konntest günstig einkaufen?
So sieht's aus und es gab auch nicht viele Angels damals, das muss man eben auch sagen. Also es war jetzt nicht schwer, als Angel da ganz gut zu performen, ehrlicherweise. Dann eben diese Rocket-Zeit war bis 2011 und dann ab 2012, Anfang 2012 war dann Project A. Also seit, knapp 20 Jahren.
20 Jahren. Und jetzt auch das wieder quasi, du hast verschiedene Zyklen mitgenommen. Mhm. Also du hast die Finanzkrise gesehen, du hast dann 2014 gesehen.
Und 9-11, 2001 schon.
2001.
Ja.
Sind wir denn jetzt gerade wieder in diesem Hype-Cycle? Weil jetzt erinnern wir uns auch dran zurück, wir kommen aus Corona, da ging die Bewertung hoch, es gab viel Geld. Dann gab es die letzten 2 Jahre Krise, Krise, Krise. Es gab keine Finanzierungsrunden. Und jetzt gerade öffnet sich gefühlt wieder so ein neues Fenster, wo Investoren große Augen bekommen, die Menschen wieder denken, es passiert irgendwas. Siehst du das auch oder wo stehen wir da?
Das sehe ich auch, aber sehr selektiv. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Charakteristikum, was wir jetzt hatten. Ne? Also du hattest sozusagen zu Corona-Zeiten oder auch kurz davor, hattest du sicherlich zu viele Firmen, die Geld bekommen haben und auch zu viel Geld bekommen haben. Das ist auch ein Problem. Ne? Wir sitzen ja bis heute auf Firmen, die eine relativ hohe Bewertung haben und wo viel Geld reingeflossen ist, was für Liquidationspräferenzen sorgt, die sie wahrscheinlich nicht zurückverdienen werden. Dieser Effekt ist bis heute nicht bereinigt. Ne? So, und das hat sich aber umgekehrt in deutlich weniger Firmen werden selektiv finanziert. Ja? Das heißt also, wenn du jetzt eine coole AI-Firma hast, die Traction hat und die wächst, kriegst du sehr viel Geld. Wenn du eine solide Firma hast, die 50% wächst zwischen Series A und Series B, die eine solide aufgestellte Firma ist, tust du dich deutlich schwerer, ne, als noch vor der Corona-Krise und auch während der Corona-Krise Geld zu kriegen. Das heißt, für Firmen, die im Trend sind.
Es ist so einfach wie noch nie.
Ich würde sagen, es ist zugespitzter. Ne? Auf der anderen Seite hast du natürlich auch wieder die Eintrittsbarrieren für neue Gründer. Wenn du jetzt gerade, wenn du das sehr stark AI first denkst, du hast ja häufig so diese Seed-Strapping-Modelle, ne? Ich sage mal, theoretisch hätte man Lovable auch so machen können. Die haben jetzt eben dann weiter Geld aufgenommen. Oder Langdoc hat das ja so im Prinzip so praktiziert, ne? Die ja auch, glaube ich, schon einen Podcast hattet, wo du sagst, die haben einmal eine Finanzierung genommen, die nehmen vielleicht auch nochmal mehr Geld auf, aber müssten das nicht, ne? Weil natürlich und das ist eigentlich coole News für Gründer. Also insofern, du hast mehrere Effekte, die sozusagen gegenläufig sind, so ein bisschen. Und die Frage ist halt, was ist die Netto-Gesamtbilanz, wobei die Netto-Gesamtbilanz, und das ist ja immer sozusagen, die ist eigentlich bei vielen Dingen, wir nennen das immer De-Averaging, ne? Das heißt, sich den Durchschnitt anzugucken oder die Gesamtlage ist häufig gar nicht so wahnsinnig hilfreich, sondern du musst eigentlich immer eine Ebene tiefer sektorenweise gucken oder modellweise gucken, weil ich glaube, das ist leider das Blöde an Komplexität, ne?
So ist es leider. Und ich glaube auch, das muss ich mal lernen. Wir haben nicht viel Zeit, diese Komplexität dann quasi da zusammenzubringen in diesem Gespräch. Jetzt haben wir auf der einen Seite du hast gesagt, die wenigen Guten, die es gibt, die haben es besonders einfach. Jetzt will ich mal weg von den Startups und quasi generell unsere Generation, alle, die irgendwie Anfang, Mitte 20 sind. stellen sich ja alle die Frage gerade so ein bisschen, wohin mit mir und meiner Zeit? Gehe ich in ein AI-Startup, gründe ich ein AI-Startup, suche ich mir einen Consultant-Job, dann heißt es, oh, die Consultant-Jobs werden weg. Also auch das hat ja eine enorme Komplexität. Damals zu deinem Zeitpunkt, du hast dich damals entschieden, ja auch unter anderem an der WHU zu studieren, diese klassischen Business Schools. Wenn du darauf zurückguckst und heute, wie würdest du deine Entscheidung fällen? Was wäre dein möglicher Ratschlag für Menschen, die gerade dabei sind, so ein bisschen ihren Weg zu finden?
Ja, also ich glaube, damals habe ich ja so ein Stück weit davon profitiert, so ein Stück weit Digital Native zu sein. Ne? Also wir waren so die erste Generation, die von Anfang an eine E-Mail-Adresse hatte. Da bist du schon Digital Native. Ne? So, das heißt, die heutige Generation, die jetzt studiert oder jetzt noch Schüler ist und dann studiert, hat natürlich den Vorteil, AI Native zu sein. So, und ich bin mir relativ sicher, dass Leute, die checken, wie diese Modelle funktionieren und auch wissen, wie sie das in den Arbeitsalltag einbauen, besser als andere, dass die einen großen Vorteil haben. Weil es gibt ja so ein bisschen so, oh, wir brauchen keine Junioren mehr, das macht ja alles die AI. Das würde ich fast die These vertreten, so ein bisschen konträr. Das ist nicht so, wenn du weißt, wie AI sinnvoll in Arbeitsprozesse überführt werden kann. Weil du siehst ja, ne, an den Lovables dieser Welt und den Langdogs, welche wahnsinnigen Produktivitäten du erreichen kannst. Fairerweise natürlich auch sehr stark in digitalen Modellen. Ne? Das darf man immer nicht. Also natürlich ist es leichter, in einer Softwarefirma AI-first zu arbeiten, als jetzt in einem Maschinenbauer. Aber so oder so, ich glaube, der Bedarf für Menschen, die Übersetzer sein können, ne, und AI-Natives sind, der wird nicht sinken, der wird steigen. So, und deswegen glaube ich auch nicht, dass solche Leute, wenn sich so ein bisschen mal so the dust has settled, dass die schlechte Aussichten haben. Aber ich glaube, es ist total wichtig, unabhängig davon, was man studiert, sozusagen diese AI-Nativeness all over
zu verstehen und reinzugehen,
zu schreiben, ne, über sich und da auch seine Qualifikationen und so weiter aufzubauen. Weil ich glaube, das muss man Leuten zeigen, weil ich glaube, das wird das Learning sein. Das hast du auch ehrlicherweise als digital anfingen. Ne? Da haben eben die Leute, die Tarek Müllers, ne, die dann eben sozusagen die Otto-Vorstände überzeugt haben,
du investierst für mich.
So, also, aber jetzt, was sollte man studieren? Ne? Ich glaube schon, dass es weiterhin sinnvoll ist, Computer Science zu studieren. Ich glaube weiterhin, dass es sehr sinnvoll ist, Mathematik, Naturwissenschaften, Engineering zu studieren, Biologie, ne? So, wenn du dafür eine gewisse Affinität hast. Ich bin ein Riesenverfechter des stärkenorientierten Ansatzes.
Wenn man das nicht hat, ich bin ja. Ich habe keine MINT-Stärke.
Ja,
braucht man die Philosophen noch? Braucht man die?
Vielleicht auch das, ja, so, weil also sozusagen auch das ist ja eine interessante Komponente in diesem AI-Game, ne? So, also insofern schlau denken zu können und Architekturfähigkeiten, Systeme zu verstehen, zu bauen, ne? Oder eben, ne, zu verkaufen und Storytelling, ne? Auch das wird ja nicht sozusagen an Relevanz verlieren. Klar kannst du Storytelling unterstützen, indem du jetzt irgendwelche sozusagen Videos nachbearbeitest und vielleicht auch einen Teil davon generierst, aber so die Geschichten zu erzählen. Also das, insofern, ich glaube, es gibt schon weiterhin relevante Skillsets, auch für Menschen, die nicht diese MINT-Brille haben. Ne? Also mein Sohnemann zum Beispiel, der wird jetzt auch, der macht, wird schon im Bereich Finance und so weiter unterwegs sein, aber versucht dann eben noch so diese KI-Data-Science-Schiene. Also Data-Science ist zum Beispiel auch etwas, was glaube ich schon weiterhin Relevanz haben wird. Aber ich, also wie gesagt, ich bin weiterhin großer Verfechter. Man muss sich nicht, man sollte sich nicht zu Dingen zwingen, zu denen man keinen Zugang hat, weil man da nie richtig gut sein wird. Ne? So,
braucht es heutzutage noch sowas wie ein MBA, so Business Schools?
Ja, also ich habe an der WHU, ich hatte ein gutes Studium. Und ich habe dadurch natürlich, und das im positivsten Sinne des Wortes, ein gutes Netzwerk bekommen, ne? Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Aspekt.
Welche Rolle spielt ein Netzwerk für die berufliche Entwicklung?
Und das wird ja nicht abnehmen, ne? So,
nimmt also, das zu? Glaubst du, Netzwerke gewinnen an Relevanz?
Das weiß ich nicht, ehrlicherweise. Ich glaube, Netzwerk war immer schon wichtig. Aber ich glaube, das Tolle ist natürlich, gerade wenn ich, ne, ich glaube, durch die Einfachheit oder die niedrigeren Kosten, sich selbstständig zu machen oder unternehmerische Aktivitäten zu entfalten, da spielt Netzwerk natürlich schon eine große Rolle. Das heißt, ich glaube, für jeden, und zwar im positiven Sinne, weil viele verbinden ja auch Netzwerk mit Nepotismus, sage ich jetzt mal. So, und ich würde immer sagen, bei Netzwerk geht es ja gar nicht drum, jetzt quasi unqualifizierte Menschen in höhere Positionen zu hieven, sondern Netzwerk ist ja etwas, was dir hilft, Ressourcen zu akkumulieren, die du dann aber, ne, produktiv nutzen muss. Das heißt, Netzwerk ist immer nur sozusagen ein Einstiegsding, was dir halt hilft, im Wesentlichen halt Zugang zu Ressourcen zu haben, aus denen du dann aber was Vernünftiges machen musst, ne? So, also und daran kann ich nichts Schlechtes sehen, ehrlicherweise, weil ich glaube, wenn also effizienteres Netzwerken, wie es ja auch zum Beispiel sowas wie ein LinkedIn erlaubt, ne, indem es einfach dir ermöglicht, Leute zu identifizieren, die gewisse Dinge können, an gewissen Stellen sind, das ist erstmal nichts Schlechtes, weil es sozusagen Transaktionskosten minimiert. Und Transaktionskostenminimierung sorgt eigentlich immer für Effizienzsteigerung.
Jetzt haben wir den Case, diese besagten Business Schools sind ja gerade, ich würde auch sagen, so ein Netzwerkfaktor. Was würdest du jemandem sagen, der nicht auf so eine Schule ist, nicht den Zugang hat, jetzt gerade in diese Berufswelt einsteigen will und sagt, ich muss mir jetzt ein Netzwerk aufbauen.
Ja.
Das hört sich für viele ja schon mal so ein bisschen unnatürlich an, aber wie kann man das trotzdem in wenigen Schritten, wie würdest du da starten?
Ich glaube, wichtig ist erstmal für sich, egal was man macht, zu erkennen, was ist meine Positionierung? Ne? Und
wer bin ich, wofür stehe ich?
Wofür stehe ich? Und was sind meine Stärken? Ne? Und wie kann ich diese Stärken auch darstellen? Und auch da wieder, ne? Es geht nicht darum, dass jetzt jeder von uns ein LinkedIn-Influencer werden muss, aber zumindest mal klar zu wissen, ich kann halt Finance und Data Science, das kann ich richtig gut. Da mache ich Praktika, da habe ich eigene Projekte, da mache ich vielleicht sogar ein bisschen Content. Ne? Da baue ich ein Skillset auf. Und ich glaube, für sich selbst zu erkennen, wo bin ich komparativ gut in einem Bereich, der Relevanz haben wird, auch in der KI, etwas KI-dominierteren Welt. Ne? So, und das klar für sich zu benennen, das hilft auch ehrlicherweise einem selbst ja wahnsinnig.
Sich selbst zu kennen, sich selbst bewusst zu werden.
Genau. So, und ich glaube, das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Potenzialhemmer für Menschen, für sich das nicht klar zu haben. Ne?
Was ja auch nicht einfach ist. Es ist ja ein Teil des, ne?
Nein, das aber es gibt ja diverse, ne, Persönlichkeiten, also, und dazu gehört ja auch noch, und das davon immer, es geht ja nicht nur um Skill, ne? Sondern eine ganz wesentliche Komponente ist dabei ja noch Persönlichkeitsstruktur. Ja, also, ne, wenn du jetzt ein introvertierter Typ bist, wirst du jetzt nie die Sales-Granate sein. Ne?
Musst du ja auch nicht. Auch das für sich klar zu bekommen und zu identifizieren. Absolut.
Aber deswegen ist, glaube ich, sozusagen dieses, was will ich sein auf der Skill-Seite und wo bin ich komparativ gut? Und hat dieses, wo ich komparativ gut bin, hat das Relevanz? Und das andere ist ja, was passt auch zu mir als Persönlichkeit, weil das ist schon etwas, ne, und deswegen ärgere ich mich auch immer so, dass wir im Schulsystem bei uns, da geht es ja wahnsinnig viel darum, an Schwächen herumzudoktern, ne? Warum soll man Menschen, die einfach scheiße sind in Physik, weil sie keinen Zugang dazu haben, warum quält man, oder Kunst, ne? So, also warum sollen Menschen, die einfach zwei linke Hände haben, warum quält man die, ne? Also das nimmt so viel Selbstbewusstsein aus Menschen, wenn sie dann in Kunst eine 4- kriegen mit, ne, weil sie einfach scheiße malen. So, und das ist so, und da denke ich immer, ja, breite Bildung ist ja schön und gut, aber ich glaube, ein stärkenorientierteres System, und ich glaube, da für sich klar zu haben, was passt zu mir, Skillset.
Wer bin ich, was kann ich, und dann, wie würdest du dann weiter dieses Netzwerk, also.
Ja, und dann muss man natürlich gucken, ne, wenn man das einmal für sich klar hat, was sind Netzwerke oder was sind Personen, an welchen Stellen sitzen die, dass die an meinen Stärken Interesse haben. Weil das ist ja das Nächste. Ne? Netzwerke funktionieren ja nur, und das ist auch wieder sozusagen eine fiese Unterstellung von Menschen, die immer sagen, ja, Netzwerk ist Nepotismus. Es geht ja darum, dass Netzwerke nur dann funktionieren, wenn beide Seiten nicht immer in dem Moment, aber irgendwie in einer Beziehung dann auch mal was Positives beide Seiten daraus kriegen. Das heißt, das Netzwerk funktioniert nur dann, wenn ich etwas anzubieten habe an meinen Netzwerkpartner, was der auch spannend findet. Ne? So, es geht, ne, wie Herr Maschmeyer sagen würde, um Win-Win. Ne? So, da kann man jetzt auch drüber streiten, aber sozusagen in solchen Konstellationen zu denken und zu sagen, was sind Firmen, Personen, Institutionen?
Und wenn ich jung bin und nichts habe.
Ja, aber ich glaube, dann der wichtig ist ja, einen Einstieg zu finden, ne, so an einer relevanten Stelle. Und dafür ist, finde ich, schon dieses Startup-Ökosystem wahnsinnig dankbar.
Weil es niedrigschwellig ist.
Weil es niedrigschwellig ist. Und man muss ja, man sollte ja, gerade wenn man, ne, ich meine, ich komme aus einem Lehrerhaushalt, wir hatten keine Beziehungen in irgendeiner Weise, ne, so. Aber sozusagen die WRU war für mich so ein Einstieg in diese, auch überhaupt weniger jetzt, weil das so ein wahnsinniges Netzwerk ist, sondern weil ich dann überhaupt erstmal verstanden habe, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Und ich glaube, wichtig ist ja, man muss einmal ein Verständnis aufbauen, wie kann sowas funktionieren. Und dann ist eine Startup-Welt eigentlich eine sehr, aber auch sowas wie McKinsey, ne? Studienstiftung, SDW.
Also da, wo engagierte junge Menschen
sind. Junge Menschen sind, von denen man lernen kann. Und dann findet man auch irgendwie so seinen Weg. Und da muss man, glaube ich, auch für sich selbst rausfinden, ist man eher ein contentgetriebener Typ oder eher ein menschengetriebener Typ. Und ich bin zum Beispiel eher jemand, bei mir ist eigentlich so, ich kann mich für sehr viele Dinge begeistern. Das ist ja auch jetzt schön, ne? Als in meinem Job muss man sich ja für, also muss man nicht, aber es hilft. So, ich bin sehr stark menschengetrieben. Das heißt, also ich habe für mich selbst rausgefunden, wenn ich mit den richtigen Menschen arbeite, ist mir das Thema nicht egal, das will ich so nicht sagen, aber das ist für mich was wichtiger.
Eine Energiequelle.
Und es gibt andere Menschen, vielleicht eher so Wissenschaftstypen, ne? Die sind halt total getrieben durch das Inhalte, Thema. Und, ne, so. Und ich glaube, das für sich rauszufinden, und aber das Tolle an so einer Startup-Szene oder auch der Wissenschaft, ne, ist dann ähnlich. Es geht weniger um Seniorität, es geht weniger um, ne, sondern es geht darum, wer hat die besten Ideen, wer arbeitet am härtesten, wer bringt es am besten ein. So. Und das sind ja Umfelder, wo man eigentlich gerne sein möchte. Und die Startup-Szene ist insofern sehr dankbar, weil es dir, wenn du gut bist und dich reinhängst und an der richtigen Stelle bist, dann kriegst du auch schnell Chancen. Mhm. Und dann die kannst du dann auch. Und das ist ja so mein Punkt. Wenn du einmal eine gewisse Flughöhe erreicht hast, dann bist du selbst ja auch in der Lage, die Ressourcen zusammenzubauen, ne? So, aber ich glaube sozusagen diesen Einstieg, den muss man halt finden. Aber ich glaube, ein guter Einstieg basiert halt darauf, dass man erstmal dieses möglichst gutes Verständnis von sich selbst hat.
Also die Gleichung ist, sich selber verstehen, Stärken, Schwächen, Stärken, Stärken. Dann zu sagen, in ein Umfeld zu gehen, wo andere engagierte Menschen sind, die können irgendwie inhaltlich getrieben sein oder menschengetrieben sein wie du. Und das ist in der Gleichung quasi dein potenzieller Multiplikator für weitere Chancen.
Und dann guck mal, wo es einen hinträgt. Ne? Also und da gibt's auch wieder unterschiedliche Menschen. Ich bin dann so, ich denke nicht auf 10 Jahre oder 20 Jahre, sondern ich habe dann eher so menschenorientiert. Ne? Da ist die nächste Chance, cooler Typ,
okay,
ergreife ich jetzt.
Und wenn wir jetzt auf die Menschen schauen, weil ich glaube, das zweite spannende Thema ist jetzt mal auf die Talentperspektive. Du hast in deinem Leben ja schon hunderte Pitches gehört, du hast schon in hunderte Startups investiert, du hast aber auch schon hunderte Menschen eingestellt. Mhm. Wie erkennst du Talent und was macht Talent für dich aus?
Ja, ich glaube erstmal die wichtigste Thematik dabei ist ja, Talent ist nicht unidimensional. Was heißt das? Talent oder, ne, also wir hatten früher bei Rocket, hieß es ja immer, wir wollen AAA-Leute. So. Und die Problematik an AAA ist leider kontextsensitiv. Das heißt, eine Person, die AAA für irgendeine ganz spezifische Thematik ist, ist für was anderes Triple F, ja, so. Und ich glaube, das Wichtige ist ja auch da wieder, sich selbst kennen zu sagen, ich versuche ja immer, das richtige Matching zu finden von Aufgabe, Opportunität. Das ist ja beim Unternehmerischen genauso. Da sitzt ein Unternehmerteam, wir sitzen ja auch hier machen wir unsere Investmentpräsentation immer, wo wir gerade sind. Das heißt, da sitzt da ein Unternehmerteam, dann gucken noch zwei Leute aus London zu von uns und dann sitzen hier drei andere, ne? Und dann überlegen wir ja quasi, die Leute, die da vor uns sitzen, ist das ein gutes Founder-Opportunity-Match? Ne? Und das ist ja genau, das heißt, glauben wir, dass das die Personen sind, die diese Opportunität, die sie erreichen wollen, dass die zu den zwei, drei Besten in Europa gehören, sehr wahrscheinlich, die diese Opportunität tackeln. Und die Schwelle ist natürlich niedriger, wenn du dich jetzt für irgendeinen Job bewirbst. Ne? Aber auch da, die Fragestellung ist die gleiche. Glaubst du, dass dieser Mensch mit dem Skillset und der Persönlichkeitsstruktur, dass das ein guter Mensch-Opportunity-Fit ist.
Hast du so, und ich verstehe komplett, was du meinst, hast du so, wenn du Bewerbungsgespräch führst, Leute für dein Team, weil das ist ja nochmal ein anderer Case, als wenn du ein Gründerteam hast. Die müssen komplementär sein, ich glaube, da gibt es viele Faktoren. Aber wie gehst du an so ein Bewerbungsgespräch an? Was sind so Fragen, die dich an den Menschen interessieren?
Ja, also für mich ist immer sozusagen, was treibt die Person? Ist das eine extrinsisch motivierte Person oder intrinsisch motivierte Person? Ne? Also kann die sozusagen, begeistert die sich für Themen, für Content oder ist die primär Status, Geld? So. Ne? Und oh Wunder, ich arbeite lieber mit Menschen, die intrinsisch motiviert sind. Hat die Person Resilienz und Durchhaltekraft? Das brauchst du, ne? Also weil bei uns läuft immer mal was
nicht. Muss viel arbeiten, das gehört dazu.
Das heißt, was super ist, hat die Person mal gezeigt, dass sie resilient ist. Das ist eigentlich unabhängig. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel weißt, jemand ist ein sehr guter Ruderer, ne? Oder ein sehr guter Sportler.
Dann hat die Person für dich ein Muster erfüllt und du kannst sehen, hat lange durchgehalten.
Jeder Sportler, der muss gar nicht top, top, top sein, aber jeder ernsthafte Sportler hat Resilienz. So, ne? Also das sind so Themen, wie du das versuchst. Die schwierigste Sache ist halt, wir suchen ja häufig nach Potenzial, nicht nach Erfahrung. Erfahrung abhaken ist relativ einfach. Ne? Also sozusagen die Person hat die und die Erfahrung und das passt jetzt eben sehr gut auf diese Opportunität. Die besten Erfahrungen mache ich zumindest mit Menschen, die noch gar nicht die Erfahrung unbedingt haben, aber das Potenzial. Ne? Und die Frage ist ja, wie spürst du, dass die Person jetzt für diese Aufgabe Potenzial hat? Warum ist das besser mit diesem Potenzial? Wenn du wirklich jemanden haben willst, der Dinge neu denkt und besser denkt potenziell, dann sollte das idealerweise jemand sein, der es nicht schon 7-mal gemacht hat, sondern der das Potenzial hat, ein Architekt in seinem Bereich zu werden. Ich suche ja immer, die Leute, die einen Unterschied machen, sind die ich nenne die jetzt Architekten. Im IT-Bereich ist das ein total gängiger Begriff. Das sind die Leute, die das System definieren, welche Datenbank nehmen, wie ist die IT-Struktur und so weiter. Das sind die Architekten, ne? Die bauen das System. So, und das macht halt den riesen Unterschied, ne? Weil wenn die Architektur scheiße ist, dann wird dir das irgendwann um die Ohren fliegen. Aber Architekten gibt's überall. Die gibt's im Marketing, die gibt's im Sales, so. Und was ich ja haben will, ist, ich will sozusagen für jeden Bereich, will ich den Architekten finden, ne? Wo ich glaube, dass die Person im Personalbereich, im Vertriebsbereich, dass die ein überlegenes System bauen wird. Warum denke ich so? Weil ich bin ein großer Freund, oder nicht Freund, aber ich glaube sehr stark an das Engpassprinzip. Was heißt das? Wenn du eine Firma hast oder egal, eine Organisation hast, ehrlicherweise auch eine Familie hast, ja, das schwächste Glied determiniert die Performance. Ne? Das heißt, wenn du eine Kack-Logistik hast im E-Commerce, kannst du noch so ein super Marketing, noch so eine gute IT haben, wird nicht funktionieren. Das heißt, du musst gucken, dass alle Kernbereiche halbwegs in Sync sich nach oben bewegen, weil sonst die Leistungsträger in anderen Bereichen sozusagen irgendwann frustriert sind. Und das ist ja letztendlich meine Aufgabe als Führungskraft oder auch als Gründer. Und das fällt vielen Gründern echt schwer, ne? Weil jeder Gründer hat häufig, die sagen, ich bin ITler, ich achte nur auf IT. Ne? Gutes Beispiel, ne, die sind trotzdem sehr erfolgreich gewesen. Ich fand zum Beispiel fürchterlich lange Zeit Spotify im Bereich Marketing und CRM. Ne? Spotify war eine super Firma, aber Daniel Ek hat sich überhaupt nicht für Marketing interessiert, sondern primär für Produkt und sozusagen IT. Hat er ja auch trotzdem super funktioniert. Aber ich glaube, die hätten noch viel erfolgreicher sein können, auch schneller, wenn sie besser gewesen wären im Bereich CRM und Marketing. Ne? So. Und so hast du eigentlich häufig Gründer, die halt einen gewissen Schwerpunkt haben.
Genau, was sind Architekten, also Gründerpersönlichkeiten, die du in deinem Leben kennengelernt hast, die besonders herausgestochen sind?
Ja, also ich meine, da kannst du natürlich jetzt die Kollegen sehen, die einfach jetzt auch finanziell natürlich sehr viel Wert geschaffen haben. Also ein super Beispiel, finde ich, ist hier die Trade Republic Gründer, ne, wo du einerseits einen Christian Hecker hast, einen Produktvisionär, der auch super verkaufen kann, ne, der auch ein wahnsinniger Fundraiser ist, also der diese Convening Power hat, um eben Geld zu raisen in großen Mengen und eben auch tolle Mitarbeiter zu holen. Und dann hast du eben den Thomas Pischke, der eher im Hintergrund ist, aber mindestens genauso viel zum Erfolg beiträgt. Und das ist eben der Systemarchitekt, ne? Also jemand, der letztendlich sich das System Trade Republic, was ja wirklich eine Full-Stack-Bank ist, so ausgedacht hat, dass Trade Republic Dinge kann auf der Feature-Ebene, die andere nicht können, und das zu Kosten, die andere nicht erreichen werden. Ne? So. Und das erreichst du halt nur sozusagen mit einem überlegenen Systemarchitekten dahinter. Ne? So. Und das ist ein klares Beispiel. Da hast du, ja, genau. Also,
was gibt's noch unabhängig von, also jetzt mal, was sind so Gründerpersönlichkeiten gar nicht aus eurem Portfolio, wo du sagst, auch im Nachhinein, die sind dir in Erinnerung geblieben? Das sind einfach spannende Persönlichkeiten.
Ja, ich meine, da gibt's natürlich diverse, vielleicht auch nicht aus dem Portfolio. So ein Johannes Reck sicherlich, ne? Also unbeirrbares Selbstbewusstsein, auch eben diese Convening Power, ne? Auch Großdenken. Was ich immer am beeindruckendsten finde, finde ich so die Leute, die sehr jung sind und trotzdem schon so diese Sicherheit haben, ne? Also da finde ich zum Beispiel den Lennart von Langdoc so bemerkenswert, weil du dann immer so denkst, oder wer auch so, kann man jetzt auch nicht so vergleichen, aber so ein Daniel Metzler von ESA Aerospace, ne? Wenn du so denkst, okay, der Typ ist jetzt, keine Ahnung, 32 oder so, aber hat im Prinzip angefangen, und dann denkst du so, was habe ich eigentlich mit 26 gemacht? Ne? Und dann denkst du mal, wie wahnsinnig ist das klar, diese Menschen sind schon in so jungen Alter. Und das finde ich immer sehr beeindruckend.
Ich finde das beeindruckend zur einen Seite. Das andere würde ich dich fragen, man kommt ja häufig auch in so einen Vergleichsdruck. Boah, die sind so jung und schon so weit. Hattest du das früher auch? Und wie kann man sich davon freimachen?
Also ich glaube, da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen Glück. Und ich glaube, das kann man sich, glaube ich, auch ein Stück weit antrainieren. Ich glaube, der wahre Schlüssel zum Glück, ne, ist nicht so stark fremdreferenziert zu sein. Was meine ich damit? Und das habe ich, glaube ich, so ein bisschen von Natur aus. Also ich bin erstmal eine rheinische Frohnatur, das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, ich bin in der Regel optimistisch. Das kann man, glaube ich, weder. Das ist schon mal grundsätzlich gut. Aber das andere ist, ich bin schon sehr motiviert, aber eben aus mir selbst heraus. Und es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand anders erfolgreich ist, also Neid habe ich jetzt nicht so in dem Maß. Ich gucke mir schon an, was andere Leute machen und versuche davon zu lernen, das schon. aber ich vergleiche mich nicht ständig. Also hier ist nicht so, dass ich jetzt denke, oh, der hat jetzt noch mehr. Also, und ich glaube, wenn man in diesen Modus kommt, sagt, für sich selbst ehrgeizige, ambitionierte Ziele zu stecken, die aber aus einem selbst herauskommen, weil man weiß, das kann ich nicht. Das ist mein Potenzial, das sind für mich realistische Ziele. Dann, ne, weil ich kenne viele sehr erfolgreiche Menschen, die eigentlich hochgradig unglücklich sind, ne, weil sie eben wahnsinnig viel erreicht haben, also nach objektiven Maßstäben. Aber da gibt es natürlich noch die 7 Leute oder die 20, die erfolgreicher, reicher, whatever sind. Das heißt,
sie sind vor allem extrinsisch motiviert.
Nicht dann? Extrinsisch, sondern, aber sie sind, also extrinsisch wäre ja sozusagen durch Geld motiviert sein und so weiter. Nein, aber sie sind extern referenziert.
Oder extern, vielmehr, genau.
Referenziert, ne? Das heißt, also die schauen im Prinzip.
There's always a bigger boat.
There's always a bigger boat. So, und das habe ich null, ne? So. Und das ist sozusagen, und ich glaube, das kann man sich schon so ein Stück weit antrainieren, so diese Sichtweise zu haben, was kann ich erreichen, was sind meine Stärken, Schwächen, was kann man gut oder schlecht machen. Aber ich glaube, da in so einen Modus zu kommen, ist aus meiner Sicht absolut essentiell, weil sonst kommst du auch nicht zu, sonst kommst du nie zur Ruhe. Ne? So, und das hast du schon bei sehr vielen erfolgreichen Gründern. Da sagt man, manche würden natürlich argumentieren, man muss so sein, um richtig Großes zu schaffen. Das weiß ich nicht, ne, weil das unterstellt ja so ein bisschen, dass man aus sich selbst heraus nicht in der Lage wäre, diese Größe, ne, von Vision oder so zu entwickeln. Bin ich unsicher, ob das wirklich so ist, ne? Am I to judge?
Ja, ja, aber ich finde es ja spannend, dass du sagst, also das eine ist so die persönliche Glücksformel. Mhm. Das andere, das merke ich immer wieder, wir sind ja damals gestartet und gesagt, wie denken erfolgreiche Menschen über Erfolg? Mhm. Und wenn man an Erfolg denkt, dann gibt es ja ein klassisches Bild. Und es gibt einen auch nicht so klassisches Bild. Was ist deine Definition von Erfolg?
Ja, und das habe ich auch so über die Zeit gelernt. So, ne? Also für mich ist ja quasi, ich möchte keine finanzielle Not leiden. Ne? Aber für mich ist jetzt, Geld ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, ich messe jetzt meinen Erfolg in Geld. Ne? Sondern für mich ist so, wenn ich jetzt weiß, wir waren jetzt bei einem coolen Venture dabei, es hat sich sehr gut entwickelt. Und ich habe da einen gewissen Beitrag. Das ist für mich Erfolg. Ne? Also ich habe für mich halt definiert oder für mich herausgefunden, was mich eigentlich am happiesten macht, ist, wenn ich irgendwie es hinbekommen habe, erfolgreiche Konstellationen mit zu beeinflussen. Und das ist lustigerweise, egal ob das jetzt ein Trade Republic ist, wo man sicherlich den einen oder anderen kleinen Beitrag da gehabt hat. Genauso kann das auch eine Sportmannschaft sein oder ein Mitarbeiter, den ich halt entdeckt habe oder eine Mitarbeiterin, oder was heißt entdeckt, aber wo ich gesehen habe, Potenzial, du passt dahin, das befriedigt mich so in gewisser Weise. Und das ist aber auch meine Definition. Deswegen das auch wieder, ne? Du musst für dich selbst, glaube ich, herausfinden, was macht dich glücklich? Genauso wie es mir jetzt hilft oder was ich toll finde, wenn ich jetzt merke, ich bin bei irgendwelchen Mittelstandsdingern da am Beirat und dann helfe ich denen so ein bisschen dabei, ihren digitalen Transformationsweg da irgendwie zu finden. Und ich merke, das klappt so. Dann das macht, ne, klar, ich freue mich
auch. Intellektuelle Befriedigung.
Super, ne, ich lerne gerne, ne, so, das heißt, ich, ne, jetzt bin ich, keine Ahnung, bei Fiege im Beirat, von Logistik, keine Ahnung. So, und jetzt lernst du auf einmal dann da Logistik kennen, ne, oder jetzt Holzbrink bin ich da im Beirat, Springer, Nature gehört dazu, also ein Science-Verlag. Hatte ich vorher nicht.
Also Lust auf die Welt zu haben, so, raus zu sein.
Es gibt so und viele coole, so, aber das ist eben mein Kontakt. Ding. Ja, so. Und es gibt andere Leute, die sagen halt, mich macht das kirre mit diesen ganzen verschiedenen Themen. Ich will ein Thema richtig gut Fokus. Ne? Also Olli Sammer zum Beispiel war immer so, Fokus, Fokus, Fokus. Heinemann nicht immer so, ne? Aber ich ziehe da halt Glück draus oder mir macht das Spaß. Aber wie gesagt, das ist nochmal, das Wichtige ist eben, sich nicht einreden lassen, was andere Menschen gut finden, sondern für sich selbst rauszufinden, unbeeinflusst von anderen. Was ist es, was mich treibt? Und das ist eine ganz persönliche Frage. Und ich glaube, das für sich rauszufinden, kann man sich auch helfen lassen von irgendwelchen Coaches und so weiter, irgendwelche Persönlichkeitstests zu machen.
Hast du Coaches?
Ja, wir arbeiten schon mit Coaches. Ja. Und was mir auch sehr hilft, ist ehrlicherweise, ich bin bei so einer Unternehmerorganisation YPO, da gibt es auch so verschiedene Selbsthilfegruppen.
Ich wollte sagen, am Ende sind es große Selbsthilfe, ich kenne die ja auch.
Genau, letztendlich eine Selbsthilfe. So, und das hilft mir zu reflektieren, sich da einfach ein bisschen Zeit zu nehmen. Ne? Ich rede aber auch viel mit meiner Frau. Also es ist, glaube ich, jeder braucht halt für sich
sein Medium, sein Kanal. Genau,
um das für sich selbst rauszufinden. Ja.
Jetzt sind wir gekommen von, wie finde ich raus, was für ein Talent ich habe, wie kann ich irgendwie auch starten, irgendwie ein Netzwerk zu bauen, wenn ich jetzt auch vielleicht nicht die Strukturen oder Hintergründe von zu Hause irgendwie vorgegeben bekommen habe, zu was ist so die persönliche Definition von Erfolg. Ich glaube, die Zeit fliegt, aber Flo, lass uns nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, so die nächsten 10 Minuten, weil das eine ist ja...
Vielleicht nur einen kleinen Punkt noch dazu.
Gerne.
also was glaube ich schon, du brauchst halt einen Mentor. Also, oder du brauchst Menschen, die dich fördern. Ne? Also, das ist, war, glaube ich, ein Aspekt, den wir noch nicht hatten. Das heißt, also ich glaube sozusagen.
Wie finde ich den? Wie wird Flo Heinemann mein Mentor?
Ja, also, ne, es gibt. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so ein optimaler Mentor, weil ich jetzt einfach schon relativ viele Mentees habe, ne, so in Form von Gründern und so weiter, in Form von Mitarbeitern. Aber es gibt, meine Erfahrung ist, coole Leute haben null Stress damit zurückzugeben. Also die freuen sich an solchen Dingen. Ne? Und auch erstaunliche Menschen. Also wo man so denkt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? So. Und das ist eigentlich so mein Kernlearning, dass, ne, weil ich kommst aus dem Lehrerhaushalt, dann lernst du ja diese Menschen, denkst ja, da irgendwelche super Unternehmer, dass sie jetzt alle, und meine Erfahrung ist eigentlich, die sind eigentlich alle sehr nahbar. Ne? Also zumindest, wenn man die jetzt nicht doof von der Seite anquatscht, sondern ich sage, pass mal auf, ich bin der Willi.
Ich habe eine Frage.
Ich habe eine Frage.
Kannst du mir dabei helfen?
Genau. Da gibt es wenig Leute, die solche Arschlöcher sind, um dann zu sagen, also nee, mach ich nicht. Ne? So. Und da muss man so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, aber das muss man sowieso, wenn man netzwerken will, dann geht's ganz ohne, ne, also dass man jetzt in der Ecke sitzt, der totale intellektuelle High-Performer ist und gefunden wird. Das kann auch mal passieren, ne? Aber so mal, es ist eine gewisse Bringschuld hat man. Aber ich glaube, es gibt mehr Mentoren und dann die Menschen in der Organisation zu finden, die einen fördern können. Und das kann in der, entweder wenn man in einer Organisation ist, das können Investoren sein, das können, ne, also Menschen in einem Bereich, die man spannend findet. Und das hilft einem dann häufig. Ja?
Ich bin mit dem Spruch meiner Mutter groß geworden, sprechende Menschen kann geholfen werden. Also quasi rausgehen in die Welt zu fragen, du kannst nicht mehr als ein Nein bekommen.
Genau.
Und so ist es ja auch, ne? Such dir Menschen, die dir irgendwie eine Orientierung geben können. Mhm. Ich glaube auch das, was du gesagt hast, habe ich wieder erfahren.
Fragen,
stell gute Fragen.
Ja.
Also wenn du noch nichts mit an den Tisch bringen kannst, dann sei zumindest aufrichtig interessiert, was Florian Heinemann macht. Und wenn du eine gute Frage stellst, dann kriegst du auf jeden Fall mal eine Antwort.
Ja, absolut.
Und dann kannst du 2 Wochen später vielleicht
mal Follow-up machen. Vielleicht sagt einer mal nein oder zwei, aber ich sag mal,
sich davon nicht ermutigen zu lassen.
Viele Menschen, ist meine Erfahrung, sind hilfreicher, als man so denken sollte.
Jetzt wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen.
Ja, genau, sorry, aber das fand ich jetzt mal ein wichtiger
Aspekt. Aber ist wichtiger und deswegen, ich glaube, wir merken von der Thementiefe, das sind so viele Aspekte noch, über die wir stundenlang sprechen könnten. Aber wir wollen ja quasi seinen eigenen Weg zu finden, nochmal so ein bisschen zu dekodieren. Und das eine ist jetzt diesen Weg, wie komme ich da hin? Das andere ist, Flo, der Blick in die Zukunft. Das ist kein Thema, was man kurz beantworten kann.
Ja.
Aber wenn ich dich jetzt mal wirklich zwingen müsste, nicht zu generisch zu werden und zu sagen, Flo, ich bin vielleicht nicht dein ältester Sohn, aber du hast 4 Kinder. Mhm. Und wir sagen, okay, wir studieren, aber was sind so konkrete Themen in Deutschland, in der Wirtschaft, ob Gründung oder unabhängiger Mittelstand, wo du sagen würdest, da schlummert noch ganz viel ungenutztes Potenzial. Das sind so Themen, wo ich mich heute vielleicht schon mal mit meinem AI-First-Verständnis positionieren würde, um in den nächsten Jahren von dieser potenziellen Welle zu profitieren.
Ja, also ich glaube, verschiedene Themen, ne? Also wir versuchen, also letztendlich, wir denken ja ähnlich, ne? Also wir müssen ja als VC Themenbereiche finden, wo es Rückenwind geben wird. Weil ich glaube, das ist auch so ein Learning. Man kann wahnsinnig schlau sein. Gegen Gegenwind ist ganz schwierig, ne? So, das heißt, du musst eigentlich immer Themen finden, die in Anführungszeichen Rückenwind haben. Also wo es positive Makrofaktoren gibt, die helfen. Jedes Startup, was ich bis jetzt erkannt habe, dass es sich nachhaltig positiv entwickelt. Ja, da ist auch mal ein super Gründerteam und so, alles ganz tolle Menschen, alles ganz schlau, bla bla bla. Aber Markt und Timing ist wahrscheinlich fast der wichtigste Faktor. Ja, also und
was wären das jetzt? Also wenn wir sagen, wir werden spezifischer?
Ja, wir werden spezifischer. Ich meine, ne, also wo ist Deutschland immer noch stark oder Europa immer noch stark? Ist ja der ganze Manufacturing-Bereich, ne? So, also hier wird immer noch viel produziert. Klar, Chinesen werden wichtiger und so weiter, ne? Amerikaner versuchen zu reindustrialisieren, aber wir haben eben immer noch in Italien, in Deutschland, in Frankreich, in Osteuropa.
Also das Verständnis von Maschinenbau generell, industriellen Prozessen, sagst du, das ist
hier weiterhin sehr gut.
Das ist ein Skill, den wir in den nächsten Jahren brauchen und die Welt braucht.
Die Welt braucht und wo auch sozusagen jetzt die AI-ifizierung dieses Bereichs. Das ist im Bereich Robotik, kann man das sehen. Das
wird ja noch jahrelang dauern, aber das ist eine Chance.
Da ist eine Chance also sich da zu positionieren, wäre auf keinen Fall ein Fehler. Dann alles, was wir im Bereich, wir haben weiterhin top-technische Hochschulen, ne? Also sprich, wenn du eine Affinität zu technischen Themen hast, Engineering hast, bist du in Deutschland an der TUM, an der RWTH Aachen, bist du, glaube ich, sehr gut aufgehoben dort sozusagen, ne, wir haben investieren ja auch jetzt hier stärker im Bereich Deep Tech, ob das so Themen wie ein ESA Aerospace ist, wo wir leider nicht mit dabei sind, Marvel Fusion, okay, ne, so. Also wenn du eine Affinität zu diesen Themen hast, wird das weiterhin relevant sein hier. Der ganze Bereich Defense, ja, oder ich nenne es jetzt mal European Resilience in General, ne, wo ja klar ist, spätestens jetzt seit Fable, aber auch schon vorher.
Europa braucht eigene Antworten, da wird viel, genau, investiert.
Und zwar in allen Belangen, ne? Also das ein eigenes Starlink, eine eigene Launch Capability, eigene Cybersecurity, ne, eigene Hyperscaler, so.
Und letzte Frage quasi auch als klassischer BWLer. Früher waren es irgendwie die Beratungen. Sind die klassischen Beratungen tot oder ist das auch noch?
Nein, das glaube ich nicht, ne? Weil natürlich viele der Unternehmen, also werden gewisse Beratungsbereiche sozusagen von AI ein Stück weit ersetzt werden? Wahrscheinlich schon, aber brauchen Unternehmen Support dabei, jetzt da ihre richtige Positionierung zu finden? Auf jeden Fall. Ne? Und werden da auch weiterhin Menschen irgendwie eine Rolle spielen? Wäre auch meine Vermutung. Ne? So, und man darf ja nicht vergessen, ne? Eine Beratung ist ja ist eine, zum Teil eine Research-Aufgabe, ne? Und eine Informationsaggregationsaufgabe und da spielt AI sicherlich eine große Rolle und wird jetzt McKinsey weiterhin irgendwelche Dinger nach Indien schicken, um irgendwelche Folien bauen zu lassen? Wahrscheinlich nein. Ne? So, aber wirst du weiterhin Menschen brauchen, die jetzt überlegen bei Volkswagen, was machen wir denn jetzt? Ne? So, und wie kriegen wir das jetzt hin? Und wird da weiterhin eine Zahlungsbereitschaft für bestehen? Auf jeden Fall. Ne, so, ich finde trotzdem, muss man sich überlegen, also ich glaube, eine Beratung schadet jetzt auf gar keinen Fall, ist natürlich für die allerwenigsten Menschen eine Dauerperspektive, ist ein gut ausgewähltes Startup und ich würde immer eher für Early Stage plädieren. Warum? Weil natürlich der spannende Bereich in einem Startup ist oder der spannende zeitliche Bereich ist halt, wenn das implizite Wissen, wie so ein Startup dann wirklich funktioniert, was das Startup besonders macht, das wird ja in der frühen Phase generiert. So, ist natürlich eine gewisse Wette, ne? Also ich wette ja auch darauf, dass aus der unrelevanten Frittenbude irgendwann das nächste Trade Republic wird. Das tust du als Mitarbeiter Nummer 7 natürlich auch, ne? Aber die Lernkurve ist natürlich unfassbar schnell, ne? Und das eben nicht so sozusagen jetzt irgendwie, ich bereite jetzt da irgendwelche Sachen vor und dann ist nächste Woche treffen sich da irgendwie die Vorstände und beraten über das Ding und dann wird dann irgendwann 7 Monate später irgendwas umgesetzt, sondern im Startup ist ja zack, 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 zack. Also die Lernkurve
ist einfach viel höher.
Ist halt schneller, ne? Und versetzt dich natürlich, wenn du da eine gewisse Affinität für hast, aber nicht jeder ist für Selbstständigkeit gemacht, ne? Und nicht jeder ist für diese Pace gemacht. So, aber wenn man da Bock drauf hat, ist das natürlich unfassbar. Ja.
Flo, du bist ein vielgefragter Podcast-Gast. Ich habe schon letztes Mal nach dem Sound gesagt, mit dir müssen wir wahrscheinlich nur Folge 2, 3 und 4 machen. Du bist bei OMR als Stammgast, also du bist man kann dich auf vielen Plattformen hören. Vielen Dank, dass du jetzt die Zeit genommen hast, weil ich gucke auf die Uhr und wir wollen mit deiner Zeit, wir wollen sie sparen. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, gerade am Anfang, und es ist immer noch die Kernfrage, wer bin ich, was kann ich? Mhm. Und das ist nicht ein Prozess, den man von heute auf morgen gelöst hat. Ja. Dazu braucht es Erfahrung. Du hast aber auch gesagt, gleichzeitig heiert ihr nicht unbedingt nach Erfahrung, sondern nach Potenzial. Mhm. Und Potenzial definiert sich aus Menschen, du hast sie Architekten genannt, die quasi ein System denken können. Mhm. Und auch gleichzeitig diesen Skill haben, das ist ganz klar bei dir, neugierig, wissbegierig sein, weil diese Zeit nicht linear mehr ist. Mhm. Und dass auch jetzt gerade eigentlich wieder eine Riesenchance für AI-First-Natives entsteht. Du konntest damals als erster E-Mail schreiben, heute können deine Kinder wahrscheinlich die besten Prompts schreiben.
Absolut, ja.
Darauf zu setzen und zu sagen, in den Bereichen, es wird Consulting weitergeben, es wird die Maschinenbauer weitergeben, also Deutschland, Mittelstand, Industrie hat noch ganz viel Potenzial. Und das ist nicht unbedingt die Niedergangsstimmung, die man jetzt irgendwie tagtäglich in den Medien liest.
Trotzdem macht es, glaube ich, schon Sinn, sich international aufzustellen. Ne? Also ich glaube, die Welt wird internationaler noch werden. Also ich glaube, so die europazentrische Welt. Ne? Also ich glaube, es macht schon Sinn, viel Auslandserfahrung zu sammeln, sich Asien anzuschauen, weil da sind da sind natürlich die Wachstumsregionen dieser, ja, Welt. Ne? Das ist jetzt eine Komponente, wo wir noch gar nicht von gesprochen haben, weil klar, ne, so demografische Struktur treibt Wachstum und da sind wir einfach nicht gut aufgestellt. Ja. Andere Regionen sind da besser. Also insofern sich da auch dort Erfahrung zu sammeln, das zu sehen, das macht schon auch Sinn. Aber ansonsten, ja, würde ich dir 100% recht geben.
Spannend. Flo, die letzte Frage, die wir im Podcast stellen. Ja. Welche drei Gäste aus deinem Netzwerk sollen wir unbedingt nochmal einladen? Vielleicht auch zu einer Office-Tour. Wer hat ein besonders cooles Office hier in Berlin oder darüber hinaus? Und sollen wir mal einen Blick hinter die Kulissen werfen?
Tja, eine gute Frage. Also wer natürlich eine Granate ist in allen Belangen, ist Kollege Hecker, ne, von Trade Republic. Sicherlich auch sehr spannend, gerade jetzt auch im Bereich, ist der Florian Seibel, ist der Gründer von Quantum Systems, ne? Also gerade natürlich ein sehr hippes Thema. Und was auch super ist, wenn ihr die noch nicht hattet, das weiß ich jetzt gerade nicht, die, weiß nicht, ob ihr die kennt, die Heike Freund von Marvel Fusion.
Ja. Bei uns.
So, also insofern auch sicherlich ein sehr spannender Bereich, auch Deep Tech.
Drei
also
Themen.
Made in Germany.
Flo, wir gehen sie mit dir an.
Machen wir.
Sehr gut. Danke für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht.
Mir auch.
Und dann sehen wir uns wieder.